Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hallo, liebe Huffis, und wenn man vom Moving Day spricht, dann spricht man von der Samstagrunde. Und wenn das gestern kein Moving Day war, dann weiß ich nicht, was ein Moving Day erst sein soll. Was für eine Runde. Ich hoffe, ihr habt ihn auch so genossen, und darüber müssen wir jetzt reden.
Am Abschlag.
Ja, guten Morgen, liebe Leute, und was soll ich sagen? Was für ein Moving Day gestern in Augusta. Die dritte Runde hatte alles, was eigentlich schon so ein Sonntag in sich hätte. Hole-in-Ones, Eagles, Birdies, ja, Double Bogies, schon so ein bisschen Spannung, bisschen Drama, von allem etwas war dabei. Und ich weiß gar nicht, ob es heute am Sonntag in der finalen Runde beim Masters überhaupt noch spannender und abwechslungsreicher werden kann, als es gestern der Fall war. Eins steht auf jeden Fall fest: Wir haben ein Turnier. Rory dachte sich, okay, 6 Schläge vorne, das macht nicht so weiter, und gab die Führung her. Zwischenzeitlich war er sogar mal nicht mehr in Führung. Der große oder die großen Gewinner des Tages war letztendlich das restliche Feld, denn es hat es geschafft, was vorher wahrscheinlich keiner vermutet hätte. Die Führung von McIlroy ist dahin. Er liegt jetzt schlaggleich und nur mit einem Schlag Vorsprung, zwar noch in geteilter Führung, aber eben nicht mehr mit den 6 Schlägen, die er sich in den 2 zuvor gespielten Runden herausspielen konnte. Und wie es dazu genau gekommen ist und was sonst noch in Augusta los war, da gehen wir jetzt mal schnell rein.
Paar 4, Tourgeflüster.
Ja, der Tag war angerichtet. Alles machte sich im Grunde bereit. Wer kann sich am besten positionieren für die Finalrunde? Und früh war klar, der Tag bietet Scoring-Chancen, denn der mit Abstand niedrigste Scoring-Day des diesjährigen Masters wurde gestern gespielt. Viele tiefe Runden, 5, 6 unter Par, 7 unter Par. Scotty früh in einer Aufholjagd verwickelt. Ja, er spielte sich Chancen heraus, ließ sogar tatsächlich noch Putts liegen. Und andere Spieler machten es ihm gleich und brachten sich früh aufs Scoring Board. Beispiel Patrick Reed, der mit 3 Birdies furios die Runde gestartet hat und ganz schnell den Atem in den Nacken von Rory gepackt hat, der anders als in den ersten beiden Runden es nicht geschafft hat, den Ball auf den Grün, ums Grün so zu positionieren, um gut zu scoren. Und ja, man kann natürlich jetzt daherkommen und sagen, gut, die Statistiken haben wir angesprochen, vom Tee verdammt schwach, der zweitschwächste Wert aller Spieler in den ersten beiden Runden. Aber das Problem war, dass das gestern auch noch der Fall war. Er fand so gut wie kaum einen Fairway sicher. Dazu kam auch noch, dass er seine Eisen nicht unter Kontrolle hatte. Viele links langgehuckte Bälle brachten ihn tendenziell in Schwierigkeiten, brachten ihn nicht in Birdie-Position. Und dann fiel halt auch noch nicht der ein oder andere Putt, was auch in den ersten beiden Tagen der Fall war. Er rasierte die ein oder andere Lochkante, Beispiel an der 3, sein Eagle-Putt, wäre wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag noch gefallen. Auch an der 15, die Eagle-Chance, das nicht gespielte Up-and-Down auf der 17. Und so kommen Schläge auf der Scorekarte zusammen, die dazu führen, dass das Feld eben näher rankommt und jetzt die ganze Sache spannender für den Zuschauer macht. Und da werden wir natürlich sehen, wie sieht es dann heute im Laufe der Finalrunde aus? Ja, er kennt diese Situation. Spieler, die da vorne jetzt liegen, wie ein Cameron Young, wie ein Burns, als auch ein Laurie, die kennen diese Situation in Augusta noch nicht. Und da kann man gespannt sein, wie sieht das Ganze aus. Aber hier nochmal ein kurzer Überblick über die erspielten Runden. Und wenn ich jetzt das Leaderboard runtergehe, bis Fleetwood, der geteilter 15. ist, haben alle Spieler even par oder deutlich unter par gespielt. Und dann sticht halt Rory raus mit seinem ein über par. Da waren eben gestern 8 Schläge auf Cameron Young dahin. Und so wird aus einer entspannten Führung, ja, eben eine geteilte Führung. Und da kann man dann sehen, wie schnell das geht im Golf, wie dieser Momentum-Switch tatsächlich funktioniert. Und zwischendurch hatte man tatsächlich so diese Phase, dass man das Gefühl hatte, jeder Ball geht da irgendwie rein. Von allen Spielern sah man Eagle-Birdie-Chancen, Putts, die gelocht wurden, fantastische Schläge, von außen eingepitchte Bälle mit dem absoluten Höhepunkt auf der 6 von Shane Lowry, der ein Hole-in-One gespielt hat. Und damit baut er seine Serie aus an exklusiven Löchern, wo Shane Lowry jetzt ein Hole-in-One auf Major-Turnieren bzw. großen Turnieren gespielt hat. Und da haben wir jetzt eben zum einen als erster Spieler zweimal ein Hole-in-One beim Masters gespielt zu haben, gestern auf der 6, vor einigen Jahren auf der 16, dazu im TPC Sawgrass auf dem Inselgrün der 17 Hole-in-One und auf der legendären 7 at Pebble Beach. Shane Lowry scheint sich zu denken, was soll ein Hole-in-One bei irgendeinem anderen Turnier? Ich suche mir da wirklich die prädestiniertesten Par-3s raus und wie die da alle zelebriert haben, das war schon wieder beeindruckend und hat dann natürlich auch wieder gezeigt, was da für Schläge und für Ergebnisverbesserungen möglich waren. Ja, und so schrumpfte der Vorsprung immer mehr im Laufe der Runde. Als er gestartet war, war er bei 6 Schlägen vorne Rory. Nach 2 Spielbahnen, nach Bogey-Par-Start für McIlroy, waren es auf einmal nur noch 3 Schläge. Nach der 11, als er dann ins Wasser gespielt hat, wir alle erinnern uns noch an den Schlag letztes Jahr. Es war im Grunde fast die gleiche Situation. Letztes Jahr stoppte der Ball vor dem Wasser. Dieses Jahr bounzte er einfach rein und die Folge war ein eigentlich sehr gut gespielte Annäherung aus der Dropzone, aber ein nicht gelochter Putt zum Double Bogey, gefolgt von Bogey an der 12 und auf einmal, während Cameron Young Birdie auf der 13 spielte, sorgte einfach dafür oder sorgte dazu, dass Cameron Young jetzt auf einmal mit einem Schlag vorne war. Und nochmal, er war 8 Schläge hinter Rory gestartet und nach 13 gespielten Löchern waren sie schlaggleich. Beziehungsweise er war sogar einen in Führung und das war wirklich ein beeindruckender Stretch. Das hatte wirklich was von Augusta, Second Nine am Sonntag, da wenn es darauf ankommt. Und dann ging es noch so ein bisschen hin und her. Fantastisches Birdie von McIlroy an der 15, an dem ja Cameron Young den einzigen Fehler des Tages spielte, der dann auch gleichzeitig noch sehr teuer war. Er pitchte den Ball gute 10, 15 Meter zu kurz. Der rollte zurück ins Wasser. Die Folge war ein Drop. Zum Glück für ihn das gespielte Up and Down zum Bogey, wo man eigentlich dachte, okay, jetzt kommt noch ein Birdie. Aber da spielte McIlroy ein sicheres Birdie, was schon fast ein Eagle war, nach fast schon sein Signature Eisen 7 Mitte Grün. Und auf einmal war McIlroy wieder in Führung. Und dann viel schon angesprochen, das nicht geschaffte Up and Down an der 17, was auch nicht einfach zu spielen war. Diese Farmposition war sehr tricky. Direkt hinterm Bunker in einer Downhill-Lage war kaum möglich, den Ball sehr nah ans Loch zu bekommen. Schaffte er nicht, das Up and Down zu spielen von hinterm Grün. Und letztendlich gehen sie dann in geteilter Führung von 11 unter Par in den Sonntag. Und jetzt kann man gespannt sein, wie wird das Ganze heute dann enden. Und auch da ist natürlich klar, McIlroy muss irgendwas finden, denn es macht nicht den Anschein, dass sein Driver, was ich schon am Donnerstag und Freitag angesprochen hatte, jetzt auf einmal anfängt, Fairways zu finden. Und das ist dann eben das große Problem, dass er dann zwei, dreimal eben nicht das Glück hatte, eine gute Lage zwischen den Bäumen zu haben, sondern dann schon fast zaubern musste. Und wenn er nicht anfängt, die Fairways zu treffen und, was er dann auch noch erschwerend dazu kam, gestern in der Runde seine Eisen kaum unter Kontrolle hatte, sieht es so aus, als wenn McIlroy jetzt nicht nur die größte Führung nach 36 Loch hatte. Historisch gesehen hat er es jetzt auch geschafft, als erster so eine historische Führung zu verspielen. Also hat er auch am gestrigen Tag wieder Geschichte geschrieben. Und sollte er es nicht in den Sieg ummünzen können heute, sieht es dann auch so aus, als wenn er natürlich dann auch historisch es nicht schafft, diese Führung ins Ziel zu bringen. Aber es war oder es ist halt auch immer noch sehr viel Golf zu spielen. Und der Platz zeigt, dass in jedem Moment etwas passieren kann. Und das war schon mehr als beeindruckend. Zudem sagt er auch noch jegliche Pressetermine nach der Runde ab. Er hat bloß zwei kurze TV-Interviews noch gegeben. Er bewegte sich dann relativ schnell auf die Range und hat dann auch noch Bälle geschlagen. Aber ja, was sagt er selber zu seiner Runde? Da hören wir auch noch mal kurz rein.
I'll play a little bit freer and I'll play, you know, play like I've already got a green jacket, which I do. Sometimes I maybe just have to remind myself of that. But I think as well that the stakes in terms of like the pairing will be just a little bit easier and, you know, the atmosphere out there will be a little bit easier. So, I'm not worried about that at all. I wish I was a few shots better off, but I'm comfortable. I played with Cam the first 2 days, playing with him again tomorrow, and I think it's a comfortable group for both of us.
Ja, ich weiß nicht, was diese Äußerung natürlich soll, dass das Pairing eventuell etwas angenehmer sein wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es da mit Sam Burns irgendwelche Probleme oder Stories gab. Sonst kann man natürlich sagen, für ihn zum Glück, dass diese Runde jetzt am Samstag passiert ist. Ja, nicht so ein Meltdown jetzt am Sonntag. Aber er fasst es zusammen. Er hätte natürlich gerne lieber etwas besser gelegen. Er sollte sich öfter nochmal dran erinnern, dass er ja dieses Turnier schon gewonnen hat und mit etwas mehr Ruhe daran gehen. Er hat außerdem auch gesagt, dass er, das war jetzt nicht zu hören, dass er ums Grün nicht ganz so gut gespielt hat wie die Tage zuvor. Und ich glaube, da wird er auch nochmal rangehen. Wobei er schon das ein oder andere gute Up and Down vor allen Dingen auf den Frontline wieder hatte, um den Score etwas zusammenzuhalten. Aber es war schon ein Battle und man kann da echt gespannt sein, wie der Tag dann nach heute ausgeht. Kurzer Blick nochmal auf Hao Tong Lee und Brooks Koepka, was wir gestern angesprochen hatten. Lee, der ja lange vorne mit gebattelt hat, liegt jetzt mit 7 unter auf dem geteilten 7. Platz, nur 4 Schläge weg. Dieser Infekt ist immer noch nicht ganz raus aus dem Körper, aber nachdem er die Frontline marschiert ist mit 5 unter Par, hat er auf dem Backline dann etwas gestruggelt, die beiden Par 5 nicht wirklich genutzt und da kann man dann schon davon ausgehen, dass da hoffentlich auch noch was von kommt. Des Weiteren Brooks Koepka, nach seiner gefundenen Einstellung am Driver, kann man, glaube ich, sagen, dass es potenziell daran nicht wirklich gelegen hat. Er hat ein untergespielt, die Runde doch eher gestruggelt zu Beginn mit 3 Bogies und hinten raus dann nochmal ein bisschen gerettet. Aber den Run, den viele anderen Spieler hatten und die tief gegangen sind, hatte er leider nicht gefunden. Also, ihr könnt gespannt sein, heute die finale Runde, wer am Ende das Green Jacket bekommt. Es könnte eine kurze Nacht werden, aber ich glaube, bei all dieser Spannung und dem Leaderboard kann man echt gespannt sein, was dabei rumkommt. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim finalen Tag bei den Masters und wie gesagt, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.